Willkommen bei Mindshift MS, dem Nachhaltigkeitspodcast der Wirtschaftsförderung Münster. Nachhaltigkeit beginnt im Kopf, hört da aber nicht auf.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mindshift MS. Mein Name ist Christina Willerding und ich bin Beraterin bei der Wirtschaftsförderung Münster. Heute findet die Aufnahme zum zweiten Mal nicht im Studio statt, sondern wir sind wieder in der Kreiselkiste auf dem Domplatz mitten in Münster. Also vielleicht gibt es zwischendurch auch einen Glockenschlag, dann wissen wir, ja, das stimmt. Ich freue mich auf dieses Vor-Ort-Gespräch im Rahmen unserer Podcast-Reihe, das ich mit Professor Dr. Anja Rosen führen kann. Anja, schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich mit dir einmal tiefer in das Thema Circular Construction, also zirkuläres Bauen, einsteigen kann.
Ja, vielen Dank, liebe Christina.
Anja, du bist seit 2023 Professorin für zirkuläres Bauen an der MSA, also hier in Münster. Ja, deine akademische Laufbahn, und da starte ich so richtig jetzt direkt rein, war eigentlich schon immer vom Thema zirkuläres Bauen geprägt, wenn ich das richtig sehe. Kannst du uns vielleicht einmal ein paar kurze Einblicke in die wichtigsten Stationen deiner akademischen, die, glaube ich, auch ein bisschen ungewöhnlich ist, deine akademische Laufbahn, ja, und auch deine berufliche Laufbahn geben?
Ja, ich habe überhaupt erst mal sehr spät studiert. Ich hatte schon Kinder und habe mein Studium an der MSA in Münster mit 35 begonnen.
Oh ja, das ist ungewöhnlich.
Ja, vorher eine kaufmännische Ausbildung gemacht, habe dann im ökologischen Baustoffhandel gearbeitet, wo ich viel mit natürlichen Baustoffen, Lehm, Holz, sogar Stroh zu tun hatte. Und das hat mir natürlich schon früh so gezeigt, wie man auch sehr gut mit natürlichen Ressourcen bauen kann. Mhm. Und ja, habe dann an der MSA 7 Jahre studiert und hatte aber immer noch nicht genug vom Neulernen, sondern habe danach noch promoviert an der Bergischen Universität Wuppertal bei Professor Annette Hillebrand.
Ich glaube, deine Mentorin, wenn ich das so richtig
Ja, das kann man sagen, meine Mentorin, genau. Ja. Und habe eine Dissertation verfasst zum Thema Kreislauffähigkeit, habe den sogenannten Urban Mining Index entwickelt, ein Bewertungsinstrument für zirkuläres Bauen, einfach weil ich dieses zirkuläre Bauen messbar machen wollte, damit man eben auch zum Beispiel Vergleiche durchführen kann, wie Konstruktionen so abschneiden.
Und du hast dafür ja auch 2021 einen Preis bekommen, wenn ich das richtig gesehen habe, DGNB Sustainability Challenge Preis, also in der Kategorie Forschung.
Ganz genau.
Also das war natürlich auch schon ein unglaublicher Schritt nach vorn. Ich weiß auch, da haben wir uns dann doch schon wirklich gut kennengelernt, Anja, wissenschaftliche Arbeit ist dir wichtig. Deswegen, du hast es gerade gesagt, immer wieder lernen, immer wieder dranbleiben, und in so einem neuen Feld wie Kreislaufwirtschaft ist das ja auch unumgänglich. Aber dir geht es auch immer um die praktische Umsetzung. Also du willst zeigen, dass es geht, und das ist ja auch wichtig. Also wir dürfen ja nicht nur darüber nachdenken, oder kürzlich habe ich gelesen, wir müssen aufhören zu philosophieren, wir müssen ins Handeln kommen. Und du hast zum Beispiel, und das finde ich dann auch immer wichtig, wenn man übers Handeln spricht, auch wirklich ein Projekt ja mit umgesetzt. Das war dieses Rathaus in Korbach.
Richtig, also parallel zur Wissenschaft war ich in meiner Praxis tätig. Mhm. Ich habe 10 Jahre in der AGN-Gruppe in Ebenbüren gearbeitet. Und das Projekt Rathaus Korbach ist ein Gemeinschaftsprojekt in der Arbeitsgemeinschaft mit Heimspielarchitekten hier aus Münster. Und ich habe für dieses Projekt das Urban Mining Konzept entwickelt. Es war so das erste große Projekt, was wir mit besonderen Anforderungen an Kreislaufwirtschaft umgesetzt haben. Mhm. Und sah im Prinzip vor, dass der Bau, ein Anbau an das historische Rathaus in Korbach aus den 70er Jahren zurückgebaut werden sollte, wegen baulicher, funktionaler, auch städtebaulicher Mängel. Und dann haben wir gesagt, es ist eigentlich verdammt schade, ein Gebäude, was gerade mal vielleicht 50 Jahre steht, daneben steht eins, das steht über 600 Jahre. Mhm. Also in solchen Zeitraum haben wir früher gebaut und Gebäude erhalten. Und dieses sollte jetzt schon nach ungefähr 50 Jahren zurückgebaut werden. Und dann war die Überlegung da, was macht man denn mit dem Material besser, als es nur wie üblich downzucyclen im Straßenunterbau oder das Material in die Verfüllung zu geben, und haben wir ein Konzept entwickelt, wo wir die mineralischen Baustoffe, allen voran Beton, also das Bauwerk bestand zu über 95% aus Beton, hochwertig aufbereitet haben und daraus gleich das Tragwerk für den Neubau erstellt haben.
Kannst du sonst vielleicht dieses Thema Urban Mining Konzept nochmal so ein bisschen genauer fassen? Ich kann es mir jetzt schon vorstellen, aber was steckt genau dahinter?
Also Urban Mining übersetzt bedeutet das ja städtische Mine oder Nutzung der städtischen Mine, und wir sehen halt die Stadt oder die gebaute Umwelt als Rohstofflager, als temporäres Rohstoffzwischenlager sozusagen. Das heißt, wir müssen diese urbane Mine so herstellen und bewirtschaften, dass wir sie immer im Kreislauf halten können. Das ist damit gemeint, also dass wir die Rohstoffe nicht mehr aus Minen tief in der Erde holen, so wo Erze und Kohle und all die Dinge herkommen, die wir im Moment abbauen, sondern dass wir die Materialien, die wir schon in unseren Siedlungen und Städten verbaut haben, weiter nutzen.
Und auch dafür habt ihr wieder, also jetzt bleiben wir mal bei dem Rathaus Korbach, wieder einen Preis bekommen. Das war 2022, den Deutschen Nachhaltigkeitspreis Architektur.
Ja, Moment, wir waren nominiert. Wir haben ihn nicht bekommen.
Ach, ihr habt ihn nicht bekommen. Okay,
nein, ihr wart aber dann zumindest, wir waren dabei. Ich glaube, wir waren nah dran. Also in dem Jahr war ein Bauwerk dabei, wo ein bestehendes Gebäude saniert worden ist. Ein sehr schönes, das Hotel Wilmina in Berlin. Und ich muss sagen, ich habe es verstanden, dass die den ersten Preis bekommen haben.
Okay, aber man muss ja noch Ziele haben, Anja.
Genau.
Ne? Also da kann man ja noch mal weitermachen. Aber durchaus spannend. Also ich glaube, wir kommen gleich noch zu ein paar Themen wie Daten, wie DIN-Norm etc. Denn jetzt würde ich ja ganz gern mal zu dem Gebäude, zu dem Pavillon kommen, in dem wir jetzt heute sitzen, für den wir zwar keinen Preis gewonnen haben, aber...
Kann ja noch kommen.
Kann erstens noch kommen und zweitens unglaubliche Aufmerksamkeit. Und das war ja auch immer unser Ziel. Wir wollen Kreislaufwirtschaft sichtbar machen. Aber ich gucke einmal noch kurz zurück, weil wir wollen so ein bisschen auf diesen Prozess auch kommen, der also sehr schön auch zeigt, wie Kreislaufwirtschaft und zirkuläres Bauen funktioniert. Auf den Prozess eben kommen, wie es zu dieser Kreiselkiste gekommen ist. Also wir haben uns 2024 kennengelernt, Anja. Und zwar haben wir als Wirtschaftsförderung in dem Jahr einen sogenannten Stakeholder-Workshop durchgeführt zum Thema Kreislaufwirtschaft. Also da haben wir angefangen, einfach mal zu schauen, wie kann die Agenda für die Wirtschaftsförderung sein? Was bedeutet das aber auch gesamtstädtisch? Was müssen wir da auf den Weg bringen? Wir haben diesen Workshop gemacht mit Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft. Du warst neue Lehrstuhlinhaberin für Circular Construction und da war natürlich auch klar, du musst dabei sein. Und wir haben diskutiert an dem Tag und ganz schnell war aber eigentlich klar, das strategische Handlungsfeld in Münster muss sein, Bauen und Gebäude. Neben anderen Themen, aber das ist ein ganz wichtiges. Da haben wir auch schon sehr schnell gesehen, dass alle Akteurinnen und Akteure auch gar nicht mehr so viel konzeptionell arbeiten wollten, sondern schnell ging es auch darum, wie kriegen wir denn mal was auf die Straße? Lasst uns nicht wieder 2 Jahre diskutieren und dann haben wir es in der Schublade, sondern wie kriegen wir es auf die Straße? Was könnte so ein Starterprojekt sein? Und dann kamen wir eben auf die Kreiselkiste. Das wäre doch etwas, was man umsetzen könnte, was zum einen Kreislaufwirtschaft sichtbar macht, aber auch für viele erlebbar, wo viele Akteure dabei sind. Und schnell kam die Idee, wir gehen hier auf den Domplatz. Aber kannst du vielleicht so ein bisschen mal aus deiner Perspektive, zwischendurch war das ja hier sozusagen dein zweites Zuhause, aber dazu mehr, aus deiner Perspektive erläutern, ja, was waren die wichtigsten Meilensteine, was waren die vielleicht auch größten Hürden von dieser Idee, die wir damals hatten, bis zur Eröffnung, jetzt Ende Mai diesen Jahres.
Also da kamen ja ganz am Anfang 2 wichtige Dinge zusammen. Einerseits eben eure Idee, schnell vom Wissen ins Handeln zu kommen. Und da war ich da und habe gesagt, Mensch, ich habe hier ein Projekt, das haben Studierende von mir schon mal entworfen, das könnten wir eigentlich sofort umsetzen. Mhm. Und dann war Andreas Heupel da, der kurz vorher beim Domplatz-Dialog war und der berichtete dann, dass die Stadt Münster sowieso gerne auf dem Domplatz so eine Art Kiosk haben wollte, um den Domplatz außerhalb von Marktzeiten zu beleben. Mhm. Und schon war die Idee von der Kreiselkiste auf dem Domplatz eben geboren.
Ja, ja.
Und das dann aber umzusetzen, war uns von vornherein bewusst, dass das ein dickes Brett werden würde. Mhm. Denn zum einen natürlich, weil das ein besonderer Standort ist, wo nicht jeder einfach irgendwas bauen darf.
Ja.
Und zum anderen, weil wir natürlich damals noch gar keine Mittel hatten. Wir mussten erst finanzielle Mittel dafür gewinnen. Und uns war von vornherein klar, dass das ein Projekt ist, was wir mit Studierenden machen wollten. Mhm. Und das ist auch eine Besonderheit. Ich hatte vorher noch nie ein sogenanntes Design-Bild-Projekt gemacht. Also Design-Bild nennt man Projekte, wenn man mit Studierenden der Architektur etwas macht, was sie nicht nur planen, sondern tatsächlich auch umsetzen. Das ist äußerst selten. Also die meisten Architekturstudierenden kriegen eine Aufgabe, erfüllen die mit Plänen und Modellen und dann verschwindet das Ganze in der Schublade, auf dem Dachboden, auf dem Rechner.
Ja.
Und hier war es natürlich für die Studierenden super spannend, mal an einem Projekt beteiligt zu sein, wo sie auch direkt was umsetzen konnten. Mhm. Und dann gab es natürlich diverse andere Meilensteine. Wichtig war erstmal auch andere Planer dazu zu kriegen, andere Unterstützer. Mhm. Ihr von der Wirtschaftsförderung habt uns dann natürlich sehr unterstützt, habt die Leute zusammengebracht. Wir hatten dann die Handwerkskammer dabei, die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster, aber auch Betriebe aus der Wirtschaft, wie beispielsweise Brüninghoff oder Röwekamp und Stumpe. Genau. Und das waren natürlich alles wichtige Akteure.
Ja.
Denn so ein Projekt, das kann man nicht alleine stemmen, sondern da braucht man eben ganz viele Unterstützer.
Ja. Also ich sage immer, ich habe eigentlich bei noch keinem Projekt so viel Gemeinschaftsgeist erlebt.
Ja, ja.
Also so viel auch gemeinsame Motivation. Wir wollen das schaffen im Sinne schon von, das ist unsere Vision, das ist unser Nordstern. Also finde ich super spannend. Also es hat auch viel Spaß gemacht, dabei zu sein. Aber, das habe ich auch schon häufiger gesagt, wir sind in Besprechungen reingegangen mit 2, 3 Problemen und mit 5 wieder rausgegangen. Also das war schon nicht ohne, aber dann ist es natürlich auch super, man hat Fachleute dabei, Expertinnen und Experten wie du jetzt oder auch deine Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich Bauingenieurwesen oder ja technische Gebäudeausstattung.
Ja. Ja, und die Fragezeichen, die kamen, die du gerade erwähnt hast, die kamen natürlich durch das besondere Konzept.
Ja.
Es war ja ein bisschen ein Auf und Ab zwischendurch, weil wir überhaupt nicht wussten, ob wir dieses Konzept umsetzen konnten. Und vielleicht sage ich da nochmal ein bisschen was zu. Denn für mich war von vornherein klar, dass wir die Kreiselkiste aus gebrauchten Baumaterialien bauen. Und zwar, weil wir damit hinsichtlich der Kreislaufwirtschaft eigentlich mit das höchste Niveau erreichen.
Mhm.
Es gibt ja auch Gesetze für Kreislaufwirtschaft.
Ja.
Und da steht natürlich die Vermeidung von Abfall ganz oben. Und danach kommt die Wiederverwendung. Und erst danach die stoffliche Verwertung. Du hast vorhin das Rathaus Korbach erwähnt und ich habe den Urban Mining Index schon erwähnt. Das Rathaus Korbach hat einen Urban Mining Index von 42% erreicht, was schon viel ist.
Ja.
Gewöhnliche Bauwerke schaffen so 25% vielleicht.
Mhm.
Und ich habe bei diesen Projekten, auch anderen in der Praxis gemerkt, Recycling ist schon gut, aber damit erreichen wir nicht das meiste. Wir müssen eigentlich viel mehr tun und wir müssen vor allen Dingen massiv Emissionen sparen durch das Recycling. Und das schaffen wir nicht mit Beton zum Beispiel.
Mhm.
Weil der Zement immer wieder neu hinzugefügt werden muss, der da der Treiber ist. Also müssen wir ganz anders bauen. Mit anderen Baustoffen und mit anderen Strategien.
Mhm.
Und da war für mich immer ein Ziel, mehr Materialien direkt wieder zu verwenden. Also nicht zu recyceln, zu verwerten, sondern reuse. Der englische Begriff drückt das ein bisschen besser aus.
Ja, ja.
So, und
deshalb, das natürlich auch gern direkt an der Baustelle, direkt vor Ort. Manchmal muss
das ist das Beste, aber häufig kommen...
Transportieren und
aufbereiten.
Ja,
genau. Und deshalb habe ich meinen Studierenden damals die Aufgabe gegeben, eine Strategie, Design follows Availability, zu verfolgen.
Mhm.
Das heißt, sie sollten sich zuerst Materialien suchen, aus dem sie etwas bauen können. Vor allen Dingen das Tragwerk, das ist natürlich erstmal am wichtigsten.
Mhm.
Also haben die Studierenden sich auf die Suche gemacht nach gebrauchtem Holz, gebrauchtem Stahl, also Materialien, aus denen man Stützen, Träger und so weiter, aus denen man ein Tragwerk erstellen kann. Und dieses Material hat dann die Konstruktion bestimmt und die Konstruktion wiederum hat den Entwurf bestimmt.
Ja.
Und das ist
also
ein
ganz umgedrehtes Denken.
Genau, ganz völlig anderer Planungsprozess.
Ja.
Eigentlich ist es so, ein Architekt bekommt einen Bedarf, entwickelt man ein Raumprogramm, dann wird für dieses Raumprogramm ein Entwurf erstellt, dann wird genehmigt, dann wird ausgeschrieben oder beziehungsweise eine Ausführungsplanung, dann wird ausgeschrieben und dann bestellt man die Materialien einfach in aller Welt.
Mhm.
Und das geht halt so nicht weiter und deswegen haben wir mit dem Material angefangen.
Aber es war dann auch nicht ganz so einfach, denn dann kam es zum Bau und dann war das Material richtig teilweise nicht mehr da. Aber vielleicht ganz reden genau wir gleich auch noch mal ein bisschen über Bauteile, Börse etc. Das ist ja auch noch mal eine besondere Facette. Aber deine Studierenden, das hast du auch schon oft gesagt, die haben das schon auch sehr genossen. Also ich weiß, wir hatten ja auch das Mock-up zu den Fassaden. Auch das war ja schon ein großes Thema. Und auch da war schon so ein Geist der Studierenden, wow, wir haben was gemacht und das wurde gefeiert. Und absolut, hier ist es natürlich nochmal genauso, ja, nochmal im größeren Maßstab dann sozusagen.
Und das war ja auch Ziel, also eben nicht nur das Ganze von der Wissenschaft in die Zivilgesellschaft zu transferieren, sondern möglichst auch an der Hochschule über viele verschiedene Disziplinen diese Kreislaufwirtschaft zu leben. Mhm. Also Studierende sollen ja lernen, halt auch zirkulär zu planen. Mhm. Und das haben die wunderbar gemacht und wir haben dann hinterher ganz tolle Entwürfe gehabt und mussten uns dann natürlich für einen entscheiden. Ja. Und dann ist es der Entwurf von Noah van Loon und damals noch Laurin Plauschineit geworden. Mhm. Der hat dann keine Zeit gefunden, das weiterzumachen. Und der Noah hat es dann mit Jakob Eisermann weiterentwickelt. Mhm. Mit meinem Kollegen Jürgen Reichert haben die dann die Konstruktion weiter vertieft. Und ja, dann konnten wir sozusagen dieses Projekt in die Umsetzung bringen.
Aber hast du denn auch während dieses Prozesses, was ja letztlich immer noch ein Reallabor war, also auch wenn es jetzt hier ganz realistisch steht und genutzt wird, es hat ja immer noch den Charakter des Reallabors. Hast du da neue Erkenntnisse gewonnen, irgendwelche Learnings, die du so gar nicht erwartet hast vielleicht?
Ganz viele natürlich.
Okay.
Also natürlich mussten wir uns intensiv mit der Wiederverwendung von Bauteilen befassen, mit rechtlichen Fragen, mit der Logistik, mit der Verfügbarkeit. Und da sind natürlich auch Probleme aufgetaucht. Und das war ja das Schöne, dass wir das dann an diesem Beispiel auch aufzeigen konnten, wie man solche Probleme lösen kann.
Ja.
Also ein Beispiel war, dass wir, als der Bauantrag dann genehmigt war, wir haben einen richtigen Bauantrag hier gestellt und die Stadt Münster hat uns da sehr unterstützt, war tatsächlich ganz pragmatisch. Und wir durften das Ding hier bauen und natürlich hat das aber trotzdem ein paar Wochen gedauert. Und die Materialien, die Studierenden vorher gefunden hatten fürs Tragwerk, waren dann leider weg, weil die waren aus einer Bauteilbörse und die hat inzwischen jemand anders gekauft. Dann sind wir auf die Suche gegangen und sind ganz oft auf Angebote gestoßen, die dann aber auch nicht mehr da waren. Also das hat mir gezeigt, leider gibt es auch im Internet eine große Blase von Bildchen. Und wir Architekten dürfen leider nicht mit Bildern bauen, sondern wir brauchen handfestes Material. Und bis man das dann gefunden hat, das ist im Moment noch schwierig. Und da müssen wir unbedingt was verbessern. Mhm. Mit regionalen Bauteilbörsen beispielsweise, wo die Materialien zum Beispiel nach dem Rückbau zwischengelagert werden. Oder mit der Verbesserung von digitalen Bauteilbörsen, dass man immer auch einen Überblick hat, ist das wirklich noch da oder nicht. Also dass irgendjemand kontrolliert, dass inzwischen verkauft wurde und solche Aspekte. Ja. Die sind wirklich verbesserungsbedürftig noch.
Also das Thema Bauteilebörse hätte ich sonst auch noch mal gebracht, aber das finde ich wichtig. Also da muss eine Entwicklung kommen. Vielleicht auch regionale Kooperationen, dass man da vielleicht noch mal enger zusammenarbeitet. Auch da schauen wir auch als Wirtschaftsförderung, ob wir da Akteure zusammenbringen können. Da ist sicherlich auch noch Potenzial.
Da ist eine Menge Potenzial und ich bin auch der Auffassung, dass wir die Händler mehr einbinden müssen oder die Hersteller.
Ja.
Denn Bauprodukte verlieren ja auch mit dem Ausbau aus einem Bestandsgebäude ihre Zulassung. Das heißt, man muss prüfen. Das haben wir hier zum Beispiel bei dem Stahl auch gemacht. Wir haben die wirklich vom Gutachter prüfen lassen und im Labor und waren erst dann sicher, dass wir die verwenden können. Und der einfachste Weg wäre eigentlich, dass die Produkte, so wie sie vom Hersteller über den Großhandel, über den Verarbeiter auf die Baustelle kommen, den Weg auch wieder zurückgehen. Also die Hersteller müssen eigentlich viel mehr in die Haftung genommen werden, dass sie die Kette wieder rückwärts planen, damit sie die Bauteile prüfen, möglicherweise aufbereiten, wieder ein Prüfzeugnis ausstellen und dann einfach wieder gebraucht verkaufen.
Ja.
Und da gibt es ja sogar schon erste Hersteller. Also Ziegel zum Beispiel ist ein wunderbares Baumaterial, was man wiederverwenden kann.
Ja,
und da gibt es einen großen Hersteller, der das genau so schon handhabt.
Du sprichst schon genau die Themen an, die ich auch immer so Revue passieren lassen. Wo sind jetzt eigentlich immer die Hürden? Woran scheitert es? Also dann sind es einmal eben die Qualitätsansprüche oder die fehlenden DIN. Vielleicht auch rechtliche Themen. Wo siehst du noch so jetzt im Moment die größten Hürden und wo geht es vielleicht aber jetzt doch mal auch voran? Ja.
Das größte Problem ist eigentlich, dass unsere gesamten Regularien das Bauen mit Reuse-Materialien nicht vorsieht. Also gebrauchte Materialien waren eigentlich über Jahrhunderte völlig normal, aber im Industriezeitalter haben wir halt Normen entwickelt, Regeln für Bautechnik und so weiter. Und das war eigentlich vielleicht auch historisch bedingt, nach dem Krieg wurde alles neu gebaut und dann wurden noch diese ganzen Normen entwickelt und dann wurde das nur für neues Material entwickelt. Mhm. Und gebrauchte Materialien hat man einfach vergessen.
Ja.
Und da müssen wir ein wahnsinnig dickes Brett bohren, auch gegen Lobbyismus natürlich, weil in den Normengremien auch viele Hersteller sitzen, die sich da vielleicht noch nicht so schnell drauf einlassen wollen.
Ja.
Und die müssen wir dazu kriegen, mitzuhelfen, diese Normen weiterzuentwickeln und auch vielleicht ein paar Regularien über Bord schmeißen, wo unsere Ansprüche auch einfach manchmal zu hoch sind.
Mhm.
Also wir sind, finde ich, auch manchmal in Deutschland viel zu verkopft und diese Regularien hindern uns daran, wirklich nachhaltig zu bauen.
Mhm.
Und da müssen wir ein bisschen was ändern, manche Dinge streichen, vielleicht braucht es auch neue Normen für die Circular Economy, wird auch gerade entwickelt, also es gibt Normenausschüsse, die sich mit der Normung für die Circular Economy beschäftigen.
Also ich war kürzlich auf eine Norm gestoßen, die sich zum Beispiel mit dem sogenannten Pre-Demolition Audit beschäftigt. Das heißt, dass das wirklich ja auch per DIN-Norm festgelegt wird, wie ist dieses Verfahren, ne? Dass die Materialien entsprechend ausgebaut werden, wie ist das Wiederverwendungspotenzial von diesen Materialien, dass das systematisch auch erfasst wird. Also da scheint es doch einiges in Bewegung.
Da ist was in Bewegung, das ist noch keine Norm, die du erwähnt hast, sondern das ist eine sogenannte DIN-Spec, eine technische Spezifikation, ist immer so die Vorstufe einer Norm, die kann man relativ zügig entwickeln, so eine DIN-Spec. Bei der Normung dauert es ein bisschen länger, weil man dann alle Interessensträger mit ins Boot holen muss. Also jeder, der da Interesse dran hat an diesem Thema, hat dann auch einen Anspruch mitzuwirken.
Mhm.
Und das treibt manchmal auch die Lobbyisten in solche Gremien.
Ja, okay. Aber kommen wir nochmal zu einer anderen Sache, die auch im Rahmen der Kreiselkiste so aufpoppte, das Thema Ästhetik. Also ist ja beim Thema zirkulär bauen sicherlich immer wieder ein Thema. Also weil man kann ja nicht so bauen, wie man es vielleicht vom ersten ästhetischen Empfinden machen möchte. Und wir haben es ja auch hier gesehen. Ich finde jetzt, das Gebäude mit seinen verschiedenen Fassaden sieht ganz toll aus. Ist ein absoluter Hingucker, war aber ein absolutes Thema.
Ja.
Ist die Fassade jetzt auch adäquat? Passt das so in die Altstadt? Passt das zu unserem Anspruch mit Blick auf Ästhetik? Wie siehst du das?
Das ist eine große Frage natürlich und viele werden hier vorstehen und denken irgendwie, bauen wir jetzt plötzlich Fassaden aus Abfällen?
Ja.
Und wahrscheinlich so wie hier natürlich nicht, weil es ist ein Experimentalbau und mit diesen vier unterschiedlichen Fassaden, die man so natürlich beim Bauwerk nie realisieren würde, wollten wir aber diesen Experimentalcharakter betonen. Das war das eine und andererseits wollten wir natürlich so vielen Studierenden wie möglich die Chance geben, dass sie hier ihre Fassaden realisieren dürfen. Und die hatten halt explizit die Aufgabe, sich einen Abfall zu suchen, der noch geeignet ist als Fassadenmaterial. Ja, und das war halt Experiment und natürlich war auch deren Kreativität gefordert, was man aus Abfällen alles noch so herstellen könnte. Und dabei sind halt diese schönen Fassaden aus den Feuerwehrschläuchen zusammengekommen oder eben aus den alten LCD-Bildschirmfolien, die LKW-Fassade und die Korkfassade.
Ja.
Und das würde man bei einem normalen Haus so nicht machen.
Ja.
Aber wir wollen damit einfach zum Denken anregen, dass Abfall nicht weggeschmissen, vernichtet, verbrannt werden muss, sondern dass man daraus noch was anderes herstellen kann.
Ja.
Und auch Kubaturen ändern sich vielleicht. Auch Konstruktionen können sich ändern. Das war hier auch ein großes Thema, denn ursprünglich waren die Stahlbauteile, die Noah und Jakob gefunden hatten, Vierkantrohre aus Stahl, schön filigran.
Mhm.
Und die hatten bei Jürgen Reichert da eine Konstruktion entworfen, die so aus der japanischen Lehre kommt, so eine Zangenkonstruktion, sehr schön leicht und filigran mit einem weit auskragenden Dach. So, und diese Vierkantrohre waren aber eben nach dem Bauantrag nicht mehr verfügbar. Wir haben lange gesucht, ob wir noch in der benötigten Länge auch diese Profile bekommen. Das ist uns nicht gelungen und irgendwann hat dann natürlich auch die Baufirma, die uns unterstützt hat, gesagt, so jetzt mal Butter bei der Fische.
Ja.
Wir müssen anfangen, wir brauchen genau jetzt die Stahlprofile und dann haben wir halt andere gesucht und jetzt sind halt die tragenden Profile sogenannte IPE-Profile. Und die Konstruktion ist jetzt nicht mehr so schön filigran, wie sie eigentlich geplant war. Und damit muss man als Architekt erstmal leben.
Ja, ja, genau. Man hat an japanisches Flair gedacht und es ist jetzt ein bisschen anders. Aber ich finde, es hat trotzdem gerade auch durch diese Elemente, die man öffnen kann, eine Leichtigkeit. Also das hat ja wirklich schön geklappt. Aber kommen wir nochmal zu der Entwicklung, auch mit Blick auf, ja, wie kann es denn jetzt positiv vorangehen? Wir haben viel über Hürden gesprochen, jetzt nochmal ein bisschen Richtung Weiterentwicklung, wo kann es hingehen? Ich glaube, der größte Treiber oder ein wirklich ganz, ganz großer Treiber des zirkulären Bauens kann natürlich die Wirtschaftlichkeit sein. Wenn wir bei Bauprojekten auf die Lebenszykluskosten schauen, dann würde die Rechnung ja im doppelten Sinne schon aufgehen. Aber das tun wir ja nicht und deswegen ist das Thema Wirtschaftlichkeit ja immer doch ein schwieriges. Wie siehst du das?
Das ist natürlich von Bauherren oft die erste Frage, ne? Was kostet das denn?
Und deswegen stelle ich sie auch.
Ja. Und ich muss sagen, zirkuläres Bauen muss nicht teuer sein. Okay. Nicht teurer als herkömmliches Bauen. Wir haben Projekte gehabt, wo es absolut wirtschaftlich war, wo wir mit den Materialien, die wir zurückgewonnen haben, weitergearbeitet haben und im selben Projekt wieder eingesetzt haben. Mhm. Und dann konnten wir natürlich den Bauherren genau aufzeigen, was wir einsparen, dadurch, dass wir dann kein neues Material kaufen müssen. Mhm. Der Rückbau ist meistens ein bisschen aufwendiger, weil man halt vorsichtiger zurückbauen muss. Man muss demontieren statt einfach abreißen. Ja. Und das dauert länger, ist entsprechend teurer. Mhm. Aber dafür habe ich das Material wieder, muss vielleicht noch Steine von Mörtel befreien oder vielleicht Holz einmal abschleifen und so weiter. Aber dann kann ich es wieder einsetzen. Und das kann durchaus günstiger sein. Deswegen haben ja die Menschen das in vergangenen Jahrhunderten gemacht, weil Material teuer waren, Löhne waren niedrig. Ja. Heute haben wir bei uns eher das Problem, dass Löhne sehr hoch sind und dass natürlich auch diese ganzen Regularien, die wir haben, auch noch dazu führen, dass wir zum Beispiel Gutachter brauchen, die Materialien dann eben in Augenschein nehmen und prüfen müssen. Und das kostet natürlich auch Geld. Und das kann es im Einzelfall dann auch mal teurer machen. Und dann kommt es einfach auf die Menge an. Also um hier wieder am Beispiel zu bleiben, der gebrauchte Stahl war günstiger, die Gutachter- und Prüfkosten waren aber so teuer, dass sich das wieder ausgeglichen hat, beziehungsweise am Ende sogar, dass etwas teurer war. Aber genau das wollten wir natürlich mit diesem Reallabor auch aufzeigen, wie man dann verfährt, was man überprüfen muss. Mhm. Das waren für uns auch wichtige Erkenntnisse, überhaupt erstmal an jemanden zu kommen, der sagt, das und das müsst ihr genau prüfen. Und daraus haben wir viel gelernt. Mhm. Und wenn man das jetzt auf große Projekte überträgt, ist das wiederum aber auch wirtschaftlich. Also das hier ist ja ein ganz kleines Projekt. Ja. Und wenn ich jetzt aber statt 10 oder 5 Träger, die wir ja hatten, 100 Träger wieder einsetze, dann brauche ich den Gutachter trotzdem nur einmal. Mhm. Und dann ist es wirtschaftlich.
Ja, ja. Kommen wir noch mal zum zweiten Ansatz, der so ein positiver Treiber sein könnte. Ich denke, Daten werden die Dinge noch mal vorantreiben. Es ist ja auch ein Feld, in dem du also stark unterwegs bist. Das heißt, wenn wir wissen, was in der urbanen Mine steckt, wenn wir es erfasst haben, dann kann das Ganze sich anders entwickeln. Also das habt ihr ja auch jetzt bei dem Rathaus Korbach so. Aber wir reden heute viel über den Gebäuderessourcenpass. Das ist ja noch mal so eine, es liegt ja davor sozusagen. Wo stehen wir da in Deutschland? Also man hört da immer viel von, aber dann habe ich immer das Gefühl, schläft auch wieder ein.
Eigentlich gibt es schon einen.
Ja, ja.
Also die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen hat schon, ich meine 2023, einen Gebäuderessourcenpass entwickelt.
Ja.
Ich war an dem Ausschuss mitbeteiligt und eigentlich kann den jeder anwenden, der möchte. Mhm. Aber es ist halt noch keine Vorgabe. Und ich wäre ein Freund davon, auch wenn wir viele Regularien haben. Aber man muss natürlich auch die Regularien weiterentwickeln und sinnvoll gestalten. Mhm. Und der Energieausweis, den wir in Deutschland haben, da haben auch alle am Anfang aufgeschrien, oh, wie wahnsinnig aufwendig ist das, so einen Energiebedarf eines Gebäudes im Voraus irgendwie zu berechnen. Und dann sind aber wiederum Bewertungs- und Berechnungsmethoden entwickelt worden. Und den Energieausweis kennen wir seit Jahrzehnten und er hat dafür gesorgt, dass der Energiebedarf unserer Gebäude immer geringer wurde, weil er eben Mittel bei der Baugenehmigung geworden ist. Leider nur in Kilowattstunden pro Quadratmeter. Das ist so ein Ding, wo wir auch von wegkommen müssen. Wir haben in den letzten Jahren immer mehr Fläche gebaut, leider. Ja. Und das hat das wieder ausgeglichen. Also ich würde mir wünschen, dass solche Regularien immer pro Nutzer beispielsweise gelten würden. Dann wären sie effektiver.
Sonst haben wir so einen Rebound-Effekt oder den hat man sowieso unabhängig davon. Ja.
Und im Prinzip müssen wir diesen Energieausweis weiterentwickeln zu einem Ressourcenausweis. Der erste Schritt, das hat der Bund auch schon entwickelt, also das Forschungsministerium des Bauministeriums ist dabei, hat diesen Pass entwickelt und im ersten Schritt sollen erstmal alle Materialien, die in einem Gebäude verbaut sind, deklariert werden. Mhm. Im zweiten Schritt werden sie dann bewertet, zum Beispiel hinsichtlich ihres CO2-Footprints oder eben entsprechend auch der Zirkularität. Das wäre der nächste Schritt. Und er ist entwickelt. Ich bin gespannt, wann er eingeführt wird.
Wir hatten gerade schon über das Thema Bauteilebörse gesprochen. Die gibt es ja einmal digital, damit habt ihr gearbeitet. Physisch wäre es aber wahrscheinlich auch gut, wenn in größeren Städten es solche Bauteilebörsen gäbe, wo man dann auch mal wirklich was sieht. Siehst du da Entwicklungen oder man hat ja das Gefühl, es scheitert an irgendwas immer. Entweder sei es, dass in diesen Städten die Fläche nicht da ist oder dass sich das Ganze doch nicht rechnet und keiner will das Betreibermodell übernehmen.
Ja, die gibt es tatsächlich schon und man muss auch sagen, es war ein bisschen auf und ab, denn das Bauteilnetz Deutschland hat sich schon für über 20, fast 25 Jahren, meine ich, zusammengeschlossen aus vielen regionalen Bauteilbörsen. Und da gab es eben physische Börsen, wo Materialien gelagert wurden, wo man auch hingehen konnte, sich die angucken konnte, kaufen konnte. Und auf der digitalen Plattform hat man die gefunden. Leider sind so vor 10, 15 Jahren viele Bauteilbörsen wieder geschlossen worden, weil sie sich noch nicht getragen haben. Mhm. Also es waren leider Akteure, die ihrer Zeit weit voraus waren. Ja. Wir haben damals schon erkannt, dass wir gegen die Umweltprobleme auch baubedingt angehen müssen und waren aber zu früh dran. Mhm. Und in den letzten 5 bis 10 Jahren hat sich wahnsinnig viel getan in der Circular Economy. So eine wichtige europäische Strategie, ja ausgerufen von Ursula von der Leyen im Circular Economy Action Plan. Und mittlerweile haben wir auch einfach mehr Ziele auf europäischer Ebene. Und mit dieser Entwicklung haben sich auch neue Bauteilbörsen gegründet. Also Berlin zum Beispiel hat einen Urban Mining Hub. In Düsseldorf, meine ich, soll eins aufgebaut werden. Mhm. Und das würde ich mir natürlich auch zum Beispiel für Münster wünschen.
Nehme ich nochmal so mit. Aber jetzt kommen wir schon zur Abschlussfrage, Anja. Schauen wir mal eine Generation weiter. Wo stehen wir mit Blick auf zirkuläres Bauen? Sind wir da richtig weitergekommen oder?
Also wenn das so weitergeht, wie es in letzter Zeit Fahrt aufgenommen hat und wir da nicht nachlassen, dann glaube ich, wird sich enorm was ändern. Denn es ist eine große Chance, sich unabhängig zu machen von globalen Rohstoffimporten. Mhm. Deutschland ist ja jetzt nicht so ein besonders ressourcenreiches Land. Und wir importieren momentan Rohstoffe aus aller Welt und die Kriege in der Ukraine, auch im Iran, haben uns gezeigt, dass wir viel zu abhängig sind von Rohstoffimporten. Da geht es nicht nur um Erdöl, da geht es auch um seltene Erden, um Metalle beispielsweise, Erze und so weiter. Und wir dürfen einfach diese Erde nicht weiter ausbeuten, sondern wir müssen lernen, das, was wir haben, in Kreisläufen zu führen. Mhm. Und dann machen wir uns unabhängig von globalen Weltmarktpreisen und können lernen, mit dem, was uns die Erde bietet, zu leben. Denn im Moment verbrauchen wir ja 1,75 Erden. Dass das so nicht weitergeht, ist klar. Mhm. Insofern, wenn wir unseren Kindern eine heile Welt hinterlassen wollen, in der man auch friedlich leben kann, dann müssen wir diese Wende schaffen, diese Bauwende und zirkulär wirtschaften.
Ja, also ich bin da sehr positiv gestimmt und die Kreiselkiste hat uns schon mal gezeigt, auch wie viel Energie auch bei jungen Leuten da ist. Genau. Das fand ich, war auch ein Aspekt, der mich sehr motiviert hat, jetzt hier immer wieder dabei zu sein. Aber jetzt, liebe Anja, vielen Dank für das offene Gespräch. Wir sind schon zum Ende gekommen für das offene und sehr auch informative Gespräch. Wirklich ein Deep Dive Circular Construction. Und ich wünsche dir und natürlich deinen Studierenden weiterhin starke Impulse von diesem Projekt Kreiselkiste. Das läuft ja hier noch. Wir haben ja einige Veranstaltungen auch noch vor uns und natürlich auch viele spannende Projekte im Bereich zirkuläres Bauen für die Zukunft. Vielen Dank.
Ja, ich danke dir auch ganz herzlich, Christina. Hat Spaß gemacht.